wichtig. Das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja ein Stück weit eine Passion, eine Philosophie, was auch immer du der Sache einen Namen geben musst, und alle haben wir ein Stück weit einer Klatsche. Aber das ist auch richtig und wichtig.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Also von vorne. Welcome back everybody zu meinem Pro Horse Talk, dem Pferdepodcast mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Und heute zu Gast ist die Nina Obermüller. Hi Nina.
Hallo Linda, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass das klappte. Wir hatten ein paar Terminverschiebungen, weil bei uns beiden die Turniersaison im vollen Gange ist und wir beide einen eigenen Betrieb haben. Und bei dir war dann, musst du ein Pferd in die Klinik, bei mir war dann Trainerschein und dann waren noch Turniere. Und dann hattest du noch Heu und jetzt endlich machen wir es. Sehr schön.
Ja, super gut. Ich freue mich auch riesig, dass das jetzt geklappt hat. Ich habe mich total gefreut über die Anfrage. Und es ist tatsächlich so, dass zwei Leute, die einen eigenen Betrieb haben, glaube ich, echt so ein bisschen Terminschwierigkeiten haben. Aber es hat geklappt.
Genau, deswegen machen wir das jetzt auch online. Wir kennen uns ja von Turnieren schon seit Jahren. Sehen wir uns. Ja. Ich fahre zwar eigentlich immer gern zu den Gästen, wenn ich Zeit habe, aber Zeit im Sommer, wissen wir beide, ist schwierig.
Ja, tatsächlich.
Vielleicht können wir kurz damit anfangen. Dein Betrieb heißt gestüttaubenhof.com, die Homepage gleich. Ja. Also du leitest einen eigenen Betrieb.
Korrekt, genau so ist es. Ich habe diesen Betrieb vor 11 Jahren übernommen. Okay. Also eigentlich sind wir, warte mal, 11 Jahre.
Bist du dann schon selbstständig mit der eigenen Anlage. Aber wir fangen mal kurz ganz vorne an. Wie kam es zum Reiten bei dir?
Tatsächlich, also ich bin so ein richtiges Pferdekind. Dieser Virus hat mich irgendwie von Anfang an gleich befallen. Und dann habe ich ganz klassisch angefangen im benachbarten Reitverein. Und weil ich noch zu klein war und nicht reiten durfte, das war damals so, ich glaube, erst ab 8 durfte man reiten, dann bin ich halt zum Voltigieren gegangen, weil es mich überhaupt eigentlich gar nicht interessiert hat. Ich wollte unbedingt reiten. Aber das war nur das möglich und dann habe ich das gemacht. Und dann, wie gesagt, 8 oder 9 war so die Grenze. Da wollten die mich dann in das Turnierteam der Voltigierer nehmen. Und dann hieß es aber, du bist jetzt im richtigen Alter zum Reiten. Und dann habe ich die Knallerfall verlassen und bin in die Reitgruppe gewechselt. So hat das angefangen. Also ganz klassisch im Reitverein. Das heißt, ich habe auch klassisch Reiten angefangen. Ich kam erst später zum Westernreiten tatsächlich. Ich kann ja gar nicht sagen, wie lang das ging. Ich bin da relativ lang geblieben, immer schön Reitstunden genommen, dann mal im Urlaub irgendwo reiten gewesen. Und irgendwann möchte man dann sich ja so ein bisschen weiterentwickeln und habe ich nach Reitbeteiligung gesucht. Und was ich dir ehrlich sagen muss, ich war immer so ein bisschen frustriert im Sinne von, wie mit den Pferden umgegangen wird. Also ich war so ein Suchender und habe mich ganz viel ab einem gewissen Zeitpunkt mit Reitweisen beschäftigt. Mhm. Und bin dann tatsächlich am Westernreiten hängen geblieben. Weil das ein Stück weit für mich ja auch, oder für uns alle, glaube ich, auch so ein bisschen ein Lebensgefühl ist. Es ist gefühlt etwas individueller als das Klassische. Es lässt, sage ich mal, verschiedene Denkweisen auch zu, was ich sehr schön finde, dass bei uns nicht alles so super geregelt ist, auch wenn man Regeln braucht und Grundprinzipien. Aber es lässt ein bisschen mehr Individuelles zu. Und dann habe ich tatsächlich eine Reitbeteiligung gefunden, im Stall von der Ute Holm. Also das waren Kunden von der Ute Holm. Und dann bin ich da, das wusste ich am Anfang nicht, bin ich da gelandet. Und dann hat mich die Ute so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen. Und dann hat sich das Ganze relativ schnell weiterentwickelt. Also wir wissen beide selber, wie es ist, wenn du Kunden hast, die ihren Trainer am Stall haben. Also das ist ja heute unsere Rolle. Wie schnell, wie gut die sich entwickeln können. Wenn sie denn das auch dann nutzen und das sehen. Und genau in der Rolle habe ich mich damals befunden. Und die Ute hat mich sehr gefordert und gefördert. Und da bin ich ihr auch heute immer noch sehr dankbar. Weil was natürlich schön ist, wenn du deinen Trainer direkt am Stall hast, selbst wenn du mal keine Reitstunde hast, das machst du sicherlich auch, und du siehst was in die falsche Richtung läuft, dann lässt du mal einen Schreier rüber und sagst, ey, machen wir anders oder machen wir hier oder machen wir jenes. Oder wenn du siehst, dass derjenige ein Problem hat, dann sagst du was. Das heißt, Fehler schleichen sich in dieser doch sehr wichtigen Lernphase gar nicht so ein. Und dann kommst du natürlich sehr viel schneller weiter. Und dann
hat sich das weiter... Wir reden jetzt von den 90er. Du bist so mein Jahrgang, oder? 80er?
Ich bin 82 geboren. Genau. Ja, genau. Ja. Aha, genau. Und dann habe ich die Reitbeteiligung im Stall irgendwann gewechselt und habe aber immer geguckt, dass ich der Ute viel helfen kann. Also noch ganz klassisch wie früher, ne? So kann ich dir Equipment putzen, kann ich dir Pferde putzen, kann ich dir Pferde richten, kann ich dir Pferde satteln und so weiter und so fort. Und dann zeigt sich auch jeder Trainer erkenntlich und dann kannst du ja auch ganz viel von der Seite mit aufschnappen. Du kannst ja auch unglaublich viel über Zugucken lernen, also wenn du Leuten bei der Reitstunde zuguckst. Ne? Mhm. So richtig, ja, Pferdekind halt. Also viel Geld war nicht da, sage ich jetzt mal. Ich habe mir das relativ schnell selber finanzieren müssen. Und irgendwann sagte Ute mal dann, magst du dir nicht ein eigenes Pferd kaufen? Bis dahin habe ich da gar nichts dran gedacht, ne? Und dann hatte sie mir da was ins Hirn gepflanzt, was, glaube ich, wahrscheinlich eh schon da war. Und ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hat das immer alles sehr unterstützt. Also die war da immer mit dabei, der beste TT, den man haben kann. Und hat dann aber gesagt, du musst das ein Stück weit finanzieren. Ich kann es nicht. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe ein bisschen Erbschaft von meiner Oma gehabt. Die war gedacht eigentlich für ein Auto. Und dann habe ich mir stattdessen ein Pferd gekauft, tatsächlich bei deinem Papa.
Ah, da schließt sich der Kreis.
Ja, da schließt sich tatsächlich der Kreis. Also man kommt ja immer wieder aufeinander zu irgendwie. Und habe mir dann eine halbe Schrottkarre stattdessen gekauft und habe mir aber ein Pferd gekauft. Und dann war ich da voll drin.
Und was war das für ein Pferd? Was hast du mit dem gemacht?
Das war ein Nachkomme von Cat Sled. Das war ein Paint. Weiß ich noch. Also ich wollte eigentlich keinen Paint haben. Ich wollte einen stinknormalen Quarter haben. Meine Mama ist zu dem Zeitpunkt ein bisschen auch freizeitmäßig geritten. Und ich hatte nicht die Idee, eine Turnierkarriere zu starten. Gar nicht. Und Ute hat gesagt, geh zu Leckebusch und guck mal, was die so haben. Das habe ich dann noch gemacht. Und dein Papa hatte mir, glaube ich, da so drei Pferde hingestellt. Und bei dem, den ich dann rausgesucht habe, war es so, dass wir dann so eine Runde um den Hof geritten sind und ihr habt da so eine Unterführung, das aussieht wie eine Röhre.
Ein Tunnel, genau.
Genau. Und da fahren Autos drüber und das halt natürlich so. Und bei diesem kleinen Ausritt, ich saß auf irgendeinem anderen und meine Mama, sage ich mal Anfänger zu dem Zeitpunkt, saß auf dem, den ich dann herausgesucht habe. Und er hat absolut nichts gemacht, gar nichts. Während die anderen beiden so ein bisschen, ja, normal reagiert haben, sagen wir es mal so. Und mit diesem Pferd hat es absolut Klick gemacht. Also sowas kannte ich bis vorher nicht. Das war einfach so, der muss es sein. Und dann war der natürlich über dem Budget.
Das war dann der Fuchs-Paint, mit dem du so erfolgreich warst, oder? Ist das der, den
genau.
Ich meine?
Ja. Richtig, genau. Ja. Der hieß Mighty Cat Zippage. Der hat es bis zum APHA Champion in Deutschland geschafft. Der hat, ich weiß nicht, wie viele ROMs dann gehabt. Der hat Europameistertitel gehabt. Der hat deutsche Meistertitel gehabt. Das war einfach eine Seele von Pferd. Der ist, letztes Jahr habe ich ihn leider einschläfern lassen müssen. Das war ein 93er Jahrgang und der war fit bis zum Schluss.
Oh, mega, sehr schön. Und der war dann auch noch jung, als du ihn gekauft hast?
Der war vier. Also der war angeritten und konnte nicht viel tatsächlich. Das heißt, ich genau. Und dann haben wir den, also schlussendlich hat es dann geklappt mit dem Budget. Man ist sich einig geworden, weil der war bei deinem Papa in Kommission. Und dann hat er den selber runtergefahren und kam hier irgendwann dann damals auf dem Hof, auf dem Balsaminhof in Filderstadt bei der Ute an. Und er lädt den aus und die Ute war dann und sagt, oh Gott, ein weißer Hintern. Nicht so, die Farbe war mir total egal. Und so kam ich tatsächlich zu einem Paint, obwohl ich keinen wollte, aber die Farbe war mir echt egal. Ich fand den vom Interieur genial. Von Exterieur wusste ich damals nicht viel, ehrlich gesagt.
Aber ich weiß, dass er sehr toll wechseln konnte. War schon ein guter Beweger, ne?
Das war ein guter Beweger. aber das war trotzdem einer, den hat man gut trainieren müssen. Also mit dem, was ich von heute weiß, das war eher so ein alter Ranch-Type und der hat gut Knochen drunter gehabt. Der war natürlich nicht so talentiert und nicht so vom Exterieur wie die Pferde, die wir heute haben.
Aber das, gesund und genau, klar im also Kopf.
Bis zum Schluss gesund auf den Knochen. Der lief bis zum Schluss unterm Sattel. Also natürlich nicht mehr unter schwereren Reitern. Ich habe den dann ins Gelände oft geschickt und so. Und hatte natürlich hier und da seine Meckelchen. Aber ist bis zum Schluss reitbar gewesen und ist an einer ganz schweren Kolik. Also der hatte dann am Schluss fast keine Zähne mehr und dann kannst du dir natürlich, weißt du irgendwann, okay, es geht irgendwie schief. Ja, ja. Und er hatte genau 2 Koliken in seinem Leben und das war die eine und die letzte. Und es war auch okay, ich habe gesagt, der fährt nirgendwo mehr hin. Ja, ja. Aber das war so mein Seelenpferd und der hat mich aber auch ehrlich gesagt eben durch seine Unvollkommenheit oder sein Exterieur, das wir damals schon hatten, dazu gebracht, viel zu überdenken, viel zu hinterfragen und wirklich reiten zu lernen. Also talentiertes Pferdematerial ist schön, aber auf denen, die nicht so begünstigt sind oder vielleicht hier und da, ich sage jetzt nicht handicapped habe, also das meine ich gar nicht, sondern
Herausforderung.
Genau. Dann da musst du wirklich lernen zu reiten. Und der war immer der Punkt, der hat mich auf den Weg gebracht, um viel zu hinterfragen. Und der hat auch meine Neugierde bezüglich Anatomie und Biomechanik sehr geschürt. Also ich glaube, wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht, wo ich bin. Ich habe dem Pferd sehr viel zu verdanken, tatsächlich.
Ja, sehr schön. Ja, ich erinnere mich, also wir sind ja beide früher sehr aktiv bei den Paints geritten. Ich damals mit unseren ganzen Cherokee-Nachkommen. Ich hatte den Kaktus und hier Cherokee-Kaktus. Und 2009 waren wir auf der EM und sind beide Western Riding geritten und hatten beide eigentlich normales Pferdematerial, was aber sehr gut geritten war, würde ich sagen. Ich weiß, dass wir da gegen die Italiener reiten mussten mit ihren amerikanischen Top-Paints, wo ich dann immer so, dachte, oh Gott.
Ja, ich auch. Ja,
so nach dem Motto, man müsste sich eigentlich, fühlt man sich dann schon irgendwie schlechter tatsächlich. Oder wie, keine Ahnung, aber im Endeffekt hat es ja funktioniert und wir waren auch beide relativ erfolgreich, ne? Also.
So ist es tatsächlich. Also wenn du ich sage jetzt mal, viel auch in dein Reitkönnen investierst, hinterfragst, du bist nie zu Ende, du bist nie fertig, du versuchst immer besser zu werden, dann kannst du, wie du sagst, aus einem normalen Pferdematerial unglaublich viel machen. Mhm. Unglaublich viel.
Und so lernt man es ja auch wirklich als Trainer. Also von schlechten Pferden, sage ich immer, lernst du reiten. Damit meine ich nicht, dass die Pferde schlecht sind, aber Pferde, die nicht so begünstigt sind, wo man dann an A, B und C in der Hinterhand haben muss und ausprobieren muss und sich wirklich weiterentwickelt. Wie wenn einem Pferd das alles schenkt, dann muss man ja in Anführungszeichen nicht so viel arbeiten dafür. Und die Pferde gibt es heutzutage.
Korrekt, genau das ist es. Ich sage immer manchmal so ein bisschen, ob es böse ist, weiß ich nicht. Aber viele leben vom Talent ihrer Pferde. Mhm. Und das ist was Tolles. Also du und ich wissen, dass es schon grandios ist, wenn es Pferden was leicht fällt. Und dass du die natürlich in der kürzeren Zeit weiterbringen kannst. Du darfst sie nicht pushen, um Gottes Willen. Bei manchen muss man auch genau deswegen vorsichtig sein, weil sie dir mehr geben, obwohl sie vielleicht im Kopf gar nicht reif dafür sind. Aber wie du sagst, wirklich lernen zu reiten. Ich habe da immer so dieses Bild von diesem alten Reitschulpferd, wo vorne und hinten nicht zusammenpasst. Kennst du die noch? Und von denen lernst du reiten tatsächlich.
Ja, und das ist ja, früher hatte man ein Pferd und uns alles geritten, ne? Wann bist du dann an die ersten Turniere gegangen?
Warte, lass mich überlegen. Also, ich hatte so gar nicht den Anreiz, aufs Turnier zu gehen. Und dann war es wieder immer Ute, die sagt, ach komm, wir gehen einfach. Ich weiß noch, das erste Turnier, das sie damals da mit ihm geritten ist, weil der war, wie gesagt, 4 oder 5. Also, der war noch jung und ich hatte nicht viel Plan. War Meckesheim, ein Akuturnier in Meckesheim. Das gab es damals. Das gibt es heute auch wieder, glaube ich, Meckesheim. Und da ist sie mit ihm irgendwelche Brüder, da bin ich noch nicht geritten. Und auf dem nächsten Turnier habe ich dann mal angefangen mit Pleasure und Horsemanship. Und da war ich noch Jugendliche. Und ich weiß, ich bin lange Zeit so ein bisschen hinterhergeritten, weil alle anderen hatten schon Senior-Pferde und Pferde, die Erfahrung hatten. Und das war für mich schwierig zu begreifen tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Und aber das Schöne ist, ich musste mir mal alles erarbeiten und es fiel mir nichts zu. Und ich finde, das erdet einen sehr, wenn du das zu schätzen weißt und dir das erarbeiten musst. Und das kam dann so nach und nach. Und dann, ich bin eigentlich alles geritten. Tatsächlich, also das war ja damals noch so, dass du durch die Bank weg alles machst.
Wir also reden ja jetzt von Ende 90er, Anfang 2000er und 2009 waren wir beide auf der EM. Da sieht man ja auch, wie lang dieser Weg ist, ne?
Ja, genau. Und ich kann mich noch, 98 war die deutsche Meisterschaft der EWU in Meisenheim. Das war diese Anlage, wo sie noch ein Bierzelt daneben gestellt hatten, damit sie genug Platz hatten. Und diese Anlage hat eine Rennbahn dabei. Daran kann ich mich noch. Und es gab diese Sonnenfinsternis oder so. Und das war total skurril, weil zum einen gab es diese Sonnenfinsternis und zum anderen gab es einen riesen Regenschauer und alle Stallzelte sind abgesoffen. Sowas bleibt einem ja immer in Erinnerung. Und da, weiß ich nicht, da bin ich auch noch Jugend geritten. Genau. Und dann fing es an mit mehr zu den Pains, glaube ich. Genau. Ja. Und dann irgendwann kam das ja so, dass du aus dieser Jugendsache rausfliegst. Ich glaube, damals war das noch so, ich glaube heute auch, dass du bis 19 Jugend reiten kannst bei den Pains. Oder kommt drauf an, wann du geboren bist.
Du darfst ab 1.1., so darfst du das 18-Jährige, also wenn du am 1.1. 18 bist, selbst wenn du am 2.1. 19 bist, darfst du das Jahr beenden.
Genau. Ja, okay, genau. Und dann bin ich als Amateur geritten. Tatsächlich nicht lang, ich glaube 2 oder 3 Jahre. Und dann...
Hast du erstmal was Vernünftiges gelernt nach der Schule, ne? Du hast ja eine normale Ausbildung gemacht, oder?
Tatsächlich ist das so. Ich habe 2001 Abitur gemacht und habe dann direkt danach angefangen, ein Studium zum Diplom Kommunikations- und Fotodesigner, was im Grunde genommen ein stinknormaler Fotograf ist, mit Studioausbildung und aber damals schon mit mehr Medien noch dabei. Also ich habe so ein bisschen Programmieren gelernt, ich habe Grafikdesign noch dazugelernt, aber du bist ein stinknormaler Fotograf. Aber ich wollte studieren und war dann an so einer Privatakademie, die es hier gibt, weil ich wollte tatsächlich wegen meinem Pferd nicht weg. Also ich wollte nicht woanders hin und mein Pferd mitnehmen. Deswegen bin ich tatsächlich, also ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren und bin auch immer hier geblieben. Also total langweilig, aber wegen dem Pferd. Also ich wollte das nicht aufhören. Das war immer mein Anker. Und immer nach der Schule früher oder nach dem Studium bin ich immer zum Pferd gegangen. Jeden Tag, egal was war.
Ja, sehr schön. Und wie kam dann der Twist zum beruflich das mit Pferden machen?
Das fing so an mit kannst du mal. Kennst du sicherlich auch vielleicht, wobei du bist auf dem Hof groß geworden. Also kennst du das sicherlich, aber da schlitterst du so ja rein. Mit kannst du mir mal hier helfen? Kannst du mir mal sagen, wie das geht? Also wenn du so ein bisschen erfolgreich auf dem Turnier bist, dann fragen die Leute dich ja auch, was ja okay ist. Und das nahm dann aber so Übermaße an, dass ich glaube sogar Ute hat gesagt, mach doch den C-Trainer. Und dann habe ich angefangen, diese Amateur-Reitlehrerschiene, habe so einen Trainer nach dem anderen gemacht, nebenher. Man muss dazu sagen, ich war sehr busy und sehr fleißig zu dem Zeitpunkt, weil ich mich, meine Pferde, also irgendwann hatte ich mehrere und nicht nur den einen, und mein Studium dann selber finanzieren musste. Und das war dann so, dass ich während dem Studium noch arbeiten gegangen bin, Teilzeit am Flughafen als Ramp Agent. Was heißt, dass ich quasi von 19 Uhr bis 23 Uhr in der Nachtschicht tätig war, was erlaubt hat, dass ich einen Teil studieren gehen konnte. Und zwischendrin tatsächlich als mobiler Reitlehrer Unterricht gegeben habe.
Ui, lange Tage.
Es waren sehr, sehr lange Tage. Aber wenn du da so ein bisschen so ein Getriebener bist und Spaß daran hast, dann hältst du das durch, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich nach meinem Studium gleich Aufträge gehabt und habe mich selbstständig gemacht. Also ich wollte lieber als Assistent noch wo arbeiten. Das war dann aber tatsächlich so, dass ich mich wo beworben hatte und die wollten mir dann irgendwie als Fotoassistent 200 € im Monat geben. Brauchen wir nicht drüber reden. Auch zu diesem Zeitpunkt lässt sich ein Pferd, Wohnung, ein Auto nicht damit finanzieren. Und dann habe ich denen gesagt, liebe Leute, das geht so nicht. Ich habe nebenher noch einen Teilzeitjob. Man muss aber sagen, mein damaliger Chef bei DHL hat das immer alles sehr unterstützt und wann immer er konnte, ist er sehr flexibel unterwegs gewesen mit seinen Arbeitszeiten. Und habe denen erklärt, dass wann immer sie, also die haben viel Fotoshootings für MAN und LKWs und Trucks damals gemacht, ins Ausland wollten zu einem Shooting, hätte ich mit ein bisschen Vorlauf das hingekriegt. Und dann weiß ich noch, haben die gesagt, ja, weil wir haben jemanden mit den gleichen Qualifikationen, der ist nicht gebunden. Und dann haben sie den natürlich genommen. Also ich kann das nachvollziehen, um Gottes Willen. Das war dann der Grund, warum ich mich aber sofort selbstständig gemacht habe, weil ich hatte sofort Aufträge als Fotograf. Habe dann nebenher tatsächlich aber immer noch Reitstunden gegeben. Das entwickelte sich so weiter als mobiler Trainer. Und irgendwann bin immer noch arbeiten gegangen abends und irgendwann nahm das mit den mobilen Reitstunden so überhand, dass ich damit mein Equipment, mein Beruf und alles Mögliche finanziert habe. Also jeder kann sich vorstellen, als Fotograf, du brauchst eine Kamera, du brauchst Objektive, du brauchst legale Software mit richtigen Lizenzen, du brauchst einen Laptop. Und damals war der Übergang von analog zu digital schon. Das heißt, alles ging über Software und so eine Kamera war auch innerhalb kürzester Zeit etwas veraltet und das musst du alles finanzieren. So. Und wenn du jetzt nicht gerade einen Privatkredit von irgendjemanden hast, dann wird das ein bisschen schwierig, wenn du nebenher schon dein eigenes Leben finanzieren musst. Ne? Und dann kam so der Punkt, wo ich dachte, das kann es jetzt irgendwie aber auch nicht sein. Also ich habe das ein paar Jahre so getrieben. Ich habe 2006 meinen C-Trainer gemacht, 2007 meinen B-Trainer und habe dann immer mehr Reitstunden gegeben. Und dieses Mobile, das ist schon sehr gefragt. Also natürlich gute mobile Trainer, die fahren, war sehr gefragt. Also ich konnte mich hier nicht retten. Und dann habe ich das tatsächlich eine Zeit lang dann Fulltime gemacht. Und bin abends noch arbeiten gegangen. Und irgendwann kommst du aber natürlich an eine Grenze, wo du sagst, wie lange mache ich das? Und wenn du als mobiler Trainer im Auto sitzt, dann weißt du auch, dass die sitzt, du kannst dir zwar die Zeit im Auto bezahlen lassen, hat aber auch irgendwo eine Grenze. Das heißt, an einem gewissen Punkt kannst du dein Verdienst nicht mehr erhöhen. Selbst wenn du Anfrage hättest, weil du einfach Zeit totschlagen musst. Und wir wissen alle, wir haben zu viele Autos auf den Straßen und du stehst viel im Stau. Und dann kam so der Punkt, wo ich dachte, also wenn du das jetzt wirklich machen willst, dann musst du es umdrehen. Dann müssen die Leute jetzt irgendwann zu dir kommen. Und das war so der Punkt, wo ich angefangen habe, mal meine Fühler auszustrecken nach einer Anlage. Weil es war schon klar, man muss dazu sagen, ich war dann zu dem Zeitpunkt in einem Bereich als Fotograf tätig. Zum einen habe ich Polo fotografiert, zum anderen viel Fashion und Mode und Beauty. Und das ist ein Ellenbogenjob gewesen und sehr oberflächlich. Und das war so gar nicht meins. Und das Schöne am Unterricht geben ist, dass du ja wirklich Leute weiterbringst, Leute sich entwickeln und sie dir dabei was zurückgeben. Also am Ende des Tages bin ich auch heute noch, genau wie du wahrscheinlich, Brot fertig, weil wir körperlich arbeiten. Aber du hast das Gefühl, dass irgendwas bewirkt. Und das ist für mich mehr Motivation als jetzt Geld zu verdienen. Weil ab einem gewissen Punkt ist Geld ja keine Motivation mehr. Und das war so der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, auch mit dem Finanziellen, ich habe die eine oder andere Insolvenz eines Kunden mitgemacht als Fotograf und habe sehr lang auf meine Honorare warten müssen. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr, musste ja auch Rechnungen zahlen. Und dann habe ich das an den Nagel gehängt und habe gesagt, okay, jetzt dann ist es halt so, dann werde ich Pferdetrainer. Und dann habe ich mir... Ich glaube, über 3 Jahre habe ich eine Anlage gesucht, habe mir den Berater geholt, als es ernster wurde, weil Landwirtschaft, ich hatte vorher nichts mit Landwirtschaft zu tun. Ich hatte keine Eltern, die eine Anlage haben. Ich habe das mir alles selber aufgebaut. Muss man wissen, was man tut? Muss man wissen, wo man was machen darf, ob das passt, ob das wirtschaftlich finanzierbar ist und so weiter und so fort. Und habe dann die ein oder andere Anlage mir hier angeschaut, hat dann aber nicht funktioniert, war nicht finanzierbar, war nicht wirtschaftlich und habe dann irgendwann das Gestüt Taubenhof gefunden. Die hatten annonciert in der St. Georg und dann, das kam in Frage. Und man musste aber einiges machen. Die hatten damals keine Halle. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist Bauzeichnerin. Also sie kommt vom Bau, die kennt sich aus. Von daher hatte ich eine sehr, sehr gute Beratung von dessen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang diesen Pachtvertrag, also ich habe es gepachtet, verhandelt. Unter anderem auch so, dass ich gesagt habe, naja, dieser Stall kann auch nur wirtschaftlich arbeiten, wenn hier eine Halle ist. Weil ansonsten kannst du hier ein halbes Jahr nicht trainieren, wenn Winter ist. Ne? Also gut, die Winter verändern sich, aber es ist schon so, dass du nur ein konstantes Training bieten kannst, wenn du eine Halle hast. Ansonsten bist du immer wetterabhängig.
Genau, und welcher Jahr sind wir jetzt da?
Ich habe 2011 das Gestüt übernommen. Genau. April 2011.
Okay. Und du hast auch noch den Meister gemacht, ne?
Ich habe danach den Meister gemacht, weil natürlich irgendwann klar wird, okay, wie geht's jetzt weiter? Man möchte auch nicht auf der Stelle treten, man möchte sich weiterentwickeln. Ich habe vorher noch den A-Trainer. 2009 habe ich den A-Trainer gemacht. Dann habe ich die Anlage übernommen. Dann habe ich den Meister gemacht 2016. Und das war spannend. Es war zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich, den Meister quasi in Spezialreinweisen zu machen. Das gab es damals noch nicht. Und die hatten mir auch gesagt, dass das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weiterentwickelt ist. Also es war dann noch der Pferdewirtschaftsmeister Zucht und Haltung. Also nicht Service und Haltung, sondern Zucht und Haltung war das.
Da habe ich damals die Ausbildung drin gemacht, weil es damals bei mir auch keinen Schwerpunkt Westernreiten gab, genau.
Genau. Und die haben entweder zu mir gesagt, entweder du wartest, aber das könnte sich noch ein paar Jahre drehen, oder du machst Zucht und Haltung. Und weil ich aber dann doch sehr zuchtinteressiert war auch, habe ich gesagt, ich mach den. Und das war sehr spannend, weil den nebenher eines Betriebes zu machen, ist eine Nummer. Also wenn ich heute gefragt werde, übernimmst du erst einen Betrieb und machst dann den Meister oder machst du erst den Meister und übernimmst dann einen Betrieb? Schwierig. Es gibt für und wieder. Ich bin sehr, sehr froh, den Meister gemacht zu haben, weil es dir nochmal auch im Betriebswirtschaftlichen einen ganz anderen Einblick gibt. Manchmal denke ich mir, ich hätte den vor der Übernahme des Betriebs machen können, dann hätte ich vielleicht den ein oder anderen Fehler nicht gemacht. Aber der Betrieb hat mir auch sehr geholfen, durch diesen Meister durchzukommen, weil du ja vieles nur anschneidest. Also ich bin ja quasi, wie man auf Schwäbisch sagt, ein Reingeschmeckter. Also ich bin ja als, das hat einen Namen, also ich habe ja vorher keinen Pferdewirt gemacht, sondern ich bin über diese 5 Jahre Tätigkeit und eigener Betrieb zugelassen zur Prüfung gegangen.
Genau, so eine Sonderzulassung, genau, wegen Praxiserfahrung.
Genau. Genau. Und über die anderen Qualifikationen, die zählen da ja auch dazu. Und das war schon so, das weißt du selber, das ist kein einfaches Unterfangen, so einen Meister zu machen. Und da kann auch jeder verdammt stolz drauf sein, der das gemacht und bestanden hat. Und aber vieles im Betrieb hat mir eben auch dafür geholfen. Deswegen, also da gibt es keine Matching-Antwort dafür. Und das hat mir aber, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, das hat mich gefördert, gefordert und es hat dem Betrieb sehr gut getan und auch mir natürlich. Kann ich jedem nur sehr empfehlen.
Das heißt, du bist jetzt auf deinem Betrieb eine One-Man-Show? Also, oder hast du einen Kompagnon oder Partner oder machst du das alles allein?
Das ist mein eigenes Ding. Wenn du so willst, bin ich hier Queen Bee. aber natürlich kann man sowas nicht ganz alleine rocken. Also ich habe meine Mama dann quasi mit eingenommen, die ist bei mir angestellt, die ist ja in Pension, aber die ist bei mir eingestellt als 450 Euro Kraft und Familienmitglieder, weißt ja, die kann man dann auch so ein bisschen mehr noch benutzen. und die macht so ein bisschen, also sie hält mir sehr den Rücken frei, muss ich sagen, sonst wäre es auch gar nicht möglich, dass ich auf Turnier gehe oder auf Fohlen schauen oder so. Die macht so ein bisschen das Büro, die macht die Vorbereitung von Steuerberater, die kümmert sich um Futterbestellungen.
Also die, Management tätig.
Genau, hält mir einfach da den Rücken frei und den Betrieb zusammen. Und die ist auch die, die immer ein offenes Ohr hat für die Kunden und auch mal Kaffee trinken mit den Leuten. Also die ist nicht im tagtäglichen Ablauf drin, sondern in der ganzen Sache dahinter. Und das macht sie ganz hervorragend. Und ohne das würde es gar nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Weil wie viel Pferde hast du da?
Ich habe Platz für 46. Und dann ist aber die Bude voll, tatsächlich. Rein von der Fläche her hätte ich Platz für 70. Das ist aber definitiv zu viel. Und so eine Wohlfühlgrenze ist so um die 40.
Tatsächlich. Okay. Und jetzt kommt die Jackpot-Frage, wie viel eigene?
Ja, die habe ich krass reduziert, ehrlich gesagt. Und am Anfang teilweise tatsächlich reduziert. Also ich hatte zu der Zeit, wo ich hierher gekommen bin, noch eine Klassisch-Reitstute, eine Rubinstein-Donner-Halbstute, die ich klassisch geritten habe. Die habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich gemerkt habe, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für eigene Pferde hatte. Dann hatte ich mir noch einen entfernten Verwandten vom Mighty gekauft, also auch ein Pain. Den habe ich heute noch. Der läuft für die Azubis und sehr vereinzelt mal als Lehrpferd. Den Mighty hatte ich zu dem Zeitpunkt noch. Und mit der Zeit hier habe ich dann doch überlegt, angefangen zu züchten. Habe mir dann meine erste Stute gekauft. Und das hat sich dann aber so entwickelt, dass ich die Zucht mit meiner besten Freundin zusammen macht tatsächlich. Das war tatsächlich meine allererste Einstellerin. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und mit ihr zusammen betreibe ich die Zucht. Und ihr alleine gehört der Hengst, mit dem man nicht viel auf dem Turnier sieht. Also der Hengst gehört mir nicht, der gehört ihr. Und das hat sich so entwickelt. Also die Anlage ist meins und alles und die Zucht betreibe ich tatsächlich mit ihr zusammen. Was ich, glaube ich, niemandem empfehlen würde, das mit jemandem zusammen zu machen. Und trotzdem matcht das bei uns perfekt. Wir sind sehr unterschiedlich und ergänzen uns dabei ganz hervorragend. Und gerade in so einer Zuchtgeschichte gibt es ja auch nicht nur schöne Sachen, sondern auch manchmal nicht so schöne Sachen, die dazugehören. Wenn du mit Pferden arbeitest, dann werden sie geboren und dann sterben sie. Das ist einfach so. Und wenn du auch mit Zucht mehr zu tun hast, dann passieren da auch Sachen, die sind nicht so schön. Das ist halt, gehört dazu. Und manchmal kommt alles hart auf hart. Und da muss ich dir ehrlich sagen, bin ich Gott froh, dass ich es nicht alleine mache und jede Entscheidung alleine fällen muss, sondern dass ich da jemanden habe, mit dem ich mich besprechen kann und der mir auch oft eine andere Sicht gibt auf die Dinge. Das weiß ich schon sehr zu schätzen. Das wollte ich nicht alleine machen. Das denke ich mir immer wieder.
Ja, das ist ja das Schwierige für uns Trainer, dieses Private mit dem Beruflichen mischen. Da braucht man eine sehr gute Kommunikationsebene und da sind ja die Grenzen bei uns, dadurch, dass die Kunden ja bei uns in ihrer Freizeit sind, wo wir dann arbeiten, sehr fließend, ne?
Ja, das ist auch ein wahnsinniges Problem tatsächlich. Und da ich gerade ja gesagt habe, dass das meine erste Kundin war, kann ich aber auch sagen, ich habe ihr mit ihrem Warmblüter viel geholfen. Also sie kam als Kundin zu mir, ein bisschen ein Problem, Warmblüter will ich nicht sagen, aber schwieriges Pferd gehabt zu dem Zeitpunkt, habe ihr viel damit helfen können. Es war auch ein Pferd, das Platzangst hatte und nicht verladbar war. Und ich mache ja auch viel Hängertraining und solche Geschichten. Und den habe ich tatsächlich hingekriegt. Das hat mich ein Jahr gedauert, aber den habe ich dann tatsächlich so weit gekriegt, dass der wieder fahrbar war. Und über das wächst man zusammen und über das entwickelt man sich. Und sie hat dann angefangen, tatsächlich natürlich viel Unterricht zu nehmen und auch wieder Bezug zu dem Warmblüter zu bekommen, was ein tolles Pferd war. War dann zum Schluss tatsächlich unser Approbierhengst irgendwann, weil das ein Wallach war, der sehr, ja, die Stuten standen auf den. War ein tolles Pferd, war ein tolles Lehrpferd irgendwann. Und die kam dann irgendwann zu mir und sagt, ich möchte einen Quarter kaufen. Also der Plan war, einen netten Reitwallach. Und das halt als junges Pferd. Ich sage, ich möchte mit dir zusammen ausbilden. Und ich habe immer gesagt, bist du sicher? Also wenn du sowas machen willst, dann muss dir klar sein, dass du mit mir als Person ein paar Jahre auskommen musst. Also das sage ich zu jedem, der diesen Plan mir vorträgt. Und ich bin da ganz offen und ehrlich, das hat auch, wenn sich solche Wege trennen, auch mit Kunden, dann hat das ja, das funktioniert ja nicht immer, weil Menschen entwickeln sich und das ist auch gut so. Und ich bin
Zoom-Karriere, Podcast-Karriere, gab es einen technischen Abbruch. Ich wurde gerade rausgeworfen, musste ein Upgrade machen, damit die Aufnahme länger sein darf. And now we're back. Nachdem wir uns 10 E-Mails hin und her geschickt haben, bis wir uns wiedergefunden haben, die Technik, ne?
Die Welt hat was gegen dieses Interview, scheint mir.
Aber wir schaffen das trotzdem. Genau, wir waren gerade dabei, zwischen Kundenbeziehungen, also dass du ja eine sehr enge Beziehung mit einer guten Kundin hast, das habe ich ja auch zum Teil. Ich habe ja auch ein paar Langzeitkunden, aber vielleicht könntest du da nochmal einfach generell kurz was zusagen, so auch, wir haben ja auch ein paar junge Trainer, die den Podcast hören, weil eigentlich wird man ja davor gewarnt, aber im Endeffekt ist es ja toll, wenn man sich über so viele Jahre gut versteht und auch gut zusammenarbeitet. Aber es ist ja auch der normale Weg der Dinge, dass man nach ein paar Jahren Arbeit merkt, dass man nicht zusammenpasst und man sich entwickelt, wie du vorhin schon gesagt hattest.
Genau, also in dem einen speziellen Fall, eben bei meiner Geschäftspartnerin in der Zucht, Susanne, war es so, dass wir eben losgezogen sind und einen netten Quarter Horse Reitwallach für sie gesucht haben. Haben wir dann auch gefunden. Und den hat sie jetzt Absetzer gekauft. Und ich habe den angeritten, ich habe den ein bisschen vorgestellt, das Drum Open gelaufen. Ja, und ich habe immer gesagt, wenn er hengstig wird, dann lass ihn kastrieren. Ist immer noch Hengst.
Ach, das ist der Schimmel.
Das ist der Schimmel tatsächlich. Das heißt, wir hatten nie die Intention, einen Deckhengst uns zuzulegen, sondern das kam so. Und tatsächlich saß genau Susanne, glaube ich, zweimal auf diesem Pferd und hat einen Wahnsinnsspaß daran, alles hinter den Kulissen zu machen und mich aber den ganzen Reitkram machen zu lassen. Und da war... Das war irgendwie, die reitet auch heute gar nicht mehr viel. Man hat auch körperlich Probleme, so ein bisschen mit Knien und so. Aber der Punkt war, die Intention war eine ganz andere und das hat sich so dahingehend entwickelt. Und darüber hat sich unsere Freundschaft entwickelt. Und darüber hat sich dann auch das mit der Zucht entwickelt. Also das ist nie so vorhergesehen gewesen. Was ich aber damit sagen will, wir ticken unglaublich gut in diesem Bereich. Und in dem anderen Bereich mit Reitunterricht haben wir irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Also ich glaube, so nach, keine Ahnung, 5, 6 Jahren war es dann einfach so, dass, ich bin ja ein sehr ehrgeiziger Mensch, dass der Reitunterricht nicht mehr schön war. Weil ich ja wollte, dass sie besser wurde. Und diese Geduld, die ich mit jedem aufbringe, die wurde da immer weniger. Weil diese emotionale Distanz nicht mehr da ist. Und ich kannte mich dann da teilweise auch gar nicht mehr. Und jeder hat schon gesagt, oh, der Ton ist ja scharf. Heute hat Susanne Unterricht. Und irgendwann habe ich zu Susanne gesagt, sei mir nicht böse, aber das funktioniert nicht mehr. Ich bin dann so krass und auf eine Art, wie ich mich dann selber gar nicht gemacht habe. Und sie hat gesagt, ja, das hat sie auch schon gemerkt, das ist für sie auch nicht mehr lustig. Und wir mussten das wirklich abbrechen. Also Reiterunterricht bei uns beiden geht nicht mehr. Punkt. In allen anderen Bereichen funktioniert das ganz hervorragend. Aber du veränderst dich und deine Beziehung zueinander verändert sich. Und ich habe noch bei jedem gemerkt, auch bei befreundeten Kollegen und mit Lebenspartnern oder so, wenn du emotional zu nah dran bist, funktioniert es nicht mehr.
Ich hatte das jetzt auch, dass also meine Schwester hat ja gerade das Knie verletzt und dementsprechend habe ich einen Tacken mehr zu tun und war auch allein auf Turnieren, wo wir sonst immer zusammen sind. Und ich relativ angespannt war, obwohl ich es alles gut hinbekommen habe. Aber tatsächlich meine Lieben in meinem Umfeld und vielleicht auch meine guten Kunden, mit denen ich schon lange arbeite, die mussten ein bisschen drunter leiden, weil bei denen muss ich mich ja nicht verstellen und höflich sein. Das ist dann dieses, bei denen kann man einfach mal es raushauen, wie man gerade denkt und muss nicht dreimal drüber nachdenken, wie man es jetzt verpackt. Und das tut mir auch ein bisschen leid für die, aber das ist eigentlich ein großer Vertrauensbeweis, weil ich mich bei denen ja nicht verstellen muss. Und die haben dann leider ein bisschen im Endeffekt darunter gelitten, dass ich viel um die Ohren hatte. Aber das ist ja auch so eine Selbstreflexion in der Kommunikation mit Kunden und Familie und so. Man will ja immer für gute Laune sorgen und professionell sein und überlegt manchmal, was man sagt, aber manchmal hat man auch nicht mehr die Kraft und Zeit dazu, das alles zu überlegen, wie sage ich es jetzt. Und das ist ja auch, glaube ich, gerade für uns Jungtrainer sind wir jetzt nicht mehr, ne? Aber dieser Lernprozess, die Kommunikation mit den Kunden, wann hole ich den, wann, wie hole ich den ab, wann kann ich wie mit ihm sprechen und das ist ja viel anspruchsvoller für mich zum Beispiel, wie die Arbeit mit den Pferden.
Ja, das ist so. Das ist auch was, da muss man drüber reden. Also ich weiß auch heute inzwischen, was mich triggert und ich sage das oftmals in gewissen Beziehungen, auch bei Azubis, auch bei Kunden. Ich sage das im Vorhinein inzwischen, was mich triggert. Also wo ich dann auch einfach nicht aus meiner Haut kann, wo ich dann nicht mehr professionell sein kann. Das hilft und trotzdem bist du auch einfach nur ein Mensch. Aber es stimmt, also man muss das kommunizieren, man muss drüber reden und man muss dann auch akzeptieren, dass vielleicht die eine Rolle nicht mehr funktioniert. Der andere Punkt ist, dass, das kennst du auch, ich wohne auf diesem Hof. Das ist nicht immer gut. Also um Gottes Willen, ich wollte selber nicht meine Pferde wo stehen haben, wo keiner wohnt. Und es ist eine Wohltat, nicht mehr zur Arbeit fahren zu müssen. Dir fehlt aber dieses ins Auto steigen, runterkommen, nach Hause fahren. Oder für manche in so alten Bauernhäusern, das ist bei mir leider nicht der Fall, wo es so diese Dreckschleuse gab, wo so dieser Punkt ist, wenn ich hier jetzt meine Schuhe ausziehe und da reingehe, ab da ist privat. Das ist hier leider bei mir auch betrieblich nicht so geschickt gelöst. Und alles, was ich tue, ist einfach wie auf einer Plattform. Das macht was mit dir. Das ist auch immer, wenn ich gefragt werde, ob Lehrlinge bei mir auf dem Hof wohnen können, das ist eine super Sache. Mache ich nicht, biete ich nicht an. Genau aus dem Punkt, weil es macht was mit mir. Und immer wenn du präsent bist auf dem Hof, dann ist halt schon so, kannst du mal eben. Und ein junger Mensch, der in der Ausbildung ist, der sagt dann eher nicht nein, sondern der ist dann immer da. Und ich habe es auch ganz oft, dass Azubis sagen an ihrem freien Tag, sie möchten irgendwie dieses oder jenes Pferd zum Reiten kommen. Sage ich, ja, kannst du machen. Aber mir wäre lieber, wenn du diesen einen Tag, bei mir müssen die nämlich 6 Tage die Woche antreten, mit irgendwas ganz anderem verbringst, was nichts mit Pferden zu tun hat, dass die sich wirklich erholen. Also zu dem Zeitpunkt und früher war mir das nicht bewusst, dass der Mensch das braucht, auch mal was ganz anderes oder mal bis in die Puppen ausschlafen, in der Jogginghose den ganzen Tag rumlaufen, was auch immer das ist, was du brauchst. Und einfach komplett was anderes machen und deine Energie wieder füllen. Deswegen will ich gar nicht, dass die auf dem Hof leben, wie ich das tue, weil ich habe da schon immer wieder ein Stück weit meine Probleme, wirklich zu sagen, das ist mein Privatleben und ich bin jetzt nicht hier und ich kann nicht wirklich runterfahren. Das ist schon auch was, das macht was mit dir. Und auch das muss man dann immer wieder versuchen zu kommunizieren und auch dem Kunden zu sagen, du, jetzt sei mir nicht böse. Und trotzdem ist ja auch gut, dass du manchmal greifbar ist, wenn einer eine Kolik hat, um Gottes Willen. Mhm. Da dich dann auch wer da natürlich hilft. Aber es ist natürlich schon so, du bist in dem Bereich tätig, wo andere Freizeit haben, wie du schon richtig erwähnt hast. Und wenn du dann da auch noch wohnst, schwierig.
Wie machst du es dann denn? Machst du, also ich mache zum Beispiel, also ich wohne neben dem Hof, mein Mann hat ja nichts mit Pferden zu tun, deswegen habe ich schon noch manchmal so ein bisschen, Gott sei Dank, gute Linien zum Trennen, aber ich kann zum Beispiel nicht hier Urlaub machen. Ich muss immer weg, weil sonst gucke ich beim Zähneputzen auf die Weide und denke, warum ist das Pferd draußen oder warum ist es nicht draußen? Ne?
Ja, also das ist schon genauso. Ich muss auch wirklich, ich muss räumlich hier weg. Ansonsten vergiss es. Geht gar nicht.
Genau. Also ich mache auch, und ich bin dann auch faul im Urlaub. Ich lese ein Buch und tue viel nichts.
Ja, das kann ich auch mal. Tatsächlich aber nur 2-3 Tage und dann wird wieder langweilig. Ich habe aber schon auch gemerkt, wenn so, ich sage jetzt mal 10, 12, 13 Tage und mehr, da möchte ich dann wieder heim. Also das ist, klingt total langweilig, aber da vermisse ich dann meine Pferde. Also manchmal habe ich wirklich genug davon, aber da bin ich dann wieder zu sehr Pferdemensch. Das fehlt mir dann.
Da freut man sich wieder nach Hause zu reiten. Ich habe auch gerade meinen Mann wieder überredet, einen Tag früher nach Hause zu fahren. Also dann ist dann der Recharge ist voll und dann geht's auch wieder los. Ne? Und das ist ja, ich meine, das ist ja der Grund, warum wir diesen Job machen, weil wir es so sehr lieben und auch so gerne und voller Leidenschaft machen, weil wir wirklich auch gerne reiten und mit Pferden und Menschen arbeiten. Ne?
Richtig, das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja ein Stück weit eine Passion, eine Philosophie, was auch immer du der Sache einen Namen geben musst, und alle haben wir ein Stück weit einander Klatsche. Aber das ist auch richtig und wichtig. Nur man muss ab und zu seinen Kunden einfach kommunizieren, dass das für dich schon ein Stück weit ein Job ist. Und deswegen du hier und da vielleicht manchmal ein bisschen komisch reagierst. Weil ich habe schon gemerkt, dass das ein oder andere, nicht mal unbedingt, was ich sage, aber wie ich mich, wie ich über den Hof laufe, beziehen die Leute auf sich. Obwohl das nichts mit denen da zu tun hat. Und also ich bin mir auch nicht immer über meine Außenwirkung bewusst. Und trotzdem merke ich immer wieder in Gesprächen, wie viel da rein interpretiert wird. Und da muss ich immer wieder gucken, dass ich das kommuniziere, dass das nicht so ist, wenn ich gerade in Gedanken bin oder dass das nicht mit der Person zu tun hat.
Ja, oder man läuft ja über den Hof in der Regel. Wir laufen ja über den Hof, weil wir was vorhaben. Wir müssen das erledigen, das erledigen, haben gleich den Termin. Dann habe ich die Reitstunde vorher, will ich aber das eine Pferd noch bämern, das andere Pferd noch im Paddock schmeißen, vielleicht kurz einen Raunpen werfen. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, das mal so in Worte zu fassen. Das hat eine Kundin mir reflektiert, dass wir wirklich, die sind zu ihrer Freizeit da, was auch toll ist. Die sollen eine tolle Zeit mit ihrem Pferd verbringen. Die sollen sich wohlfühlen auf unserem Hof. Aber wir müssen halt auch Dinge erledigen. Also ich liebe diesen Job, ich mache ihn voller Leidenschaft, aber wir haben schon unsere Agenda every day to do, ne?
Genau, in der Regel, wenn du dich auf dem Hof von A nach B bewegst, dann hast du im Sinn, was du tun willst. Mhm. Oder du musst jetzt dieses oder jenes noch tun, du weißt, wie das ist, alles kommt zusammen, der Tierarzt kommt, da hast du aber eigentlich eine Reitstunde, die Deckstation ruft an, die Stute muss dieses, jenes, tralala. Mhm. Es kommt alles zusammen. Und dann bist du natürlich, versuchst du professionell zu sein, aber die entgleiten dann vielleicht auch mal hier und da die Gesichtszüge. Und das stimmt, aber das muss man kommunizieren, ansonsten wird's komisch. Und dafür muss man sich immer wieder selbst reflektieren. Und ich glaube auch zu wissen, was ich oft für eine Außenwirkung habe. Das war mir früher nicht so bewusst, tatsächlich. Und da schließt sich auch wieder der Kreis, weil es ist trotzdem wichtig, für uns oft nicht möglich, aber meinem Kunden einen Kaffee zu trinken. Und diesen Job erfüllt meine Mutti dann tatsächlich. Also das ist so wichtig in der Kundenpflege, gerade mit Einstellern. Du kriegst ja doch schon sehr viel Privates mit in diesem Job. Sehr viel Privates. Und kannst da ja auch nicht immer ruppig sagen, oh, will ich nicht hören oder so. Und da ich halt strikt von rechts nach links renne und du wahrscheinlich auch, und das fängt meine Mutter wunderbar ab. Und das ist wirklich was Tolles. Ich mache das ganz selten, eben weil ich eine Agenda habe und weil ich sonst zu nichts kommen würde. Deswegen WhatsApp schreiben mit mir ist ein Graus, weil ich in einem Einzeiler meistens antworte, weil du kennst das auch, wenn du jedem deiner Kunden eine WhatsApp schreiben würdest, wie das Pferd heute war, dann würdest du nur noch WhatsApp schreiben und nicht die Pferde reiten. Und das ist auch was, was ich kommuniziere. Natürlich freut sich der Kunde, wenn ich ihm kurz mein Video schicke oder eine WhatsApp schreibe. Das mache ich gerne. Aber nicht jedes Mal, jeden Tag, weil dann wäre ich damit beschäftigt. Und jeder Kunde zahlt aber dafür, dass ich sein Pferd arbeite. Und ich bin lieber einer, der das Pferd arbeitet, als WhatsApp zu schreiben und dort zu telefonieren.
Okay, jetzt haben wir schon einen kleinen Einblick in deinen Betrieb. Und wie würdest du deinen Betrieb so beschreiben? Was sind deine Schwerpunkte? Was bietet ihr für einen Service an?
Wir sind ein absoluter Full-Service-Betrieb. Also wir haben ganz klassisch die Einsteller. Und bei uns ist im Preis alles dabei. Außer du brauchst jetzt ein extra Mineralfutter oder ein extra Kraftfutter. Aber die Pferde kommen bei uns in Herden auf die Weide, tatsächlich wie bei dir auch. Das ist hier ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal in Stuttgarter Nähe. Also das Schöne an diesem Betrieb ist, dass er 29, schieß mich tot Hektar Land dabei hat. Grünlandwirtschaft und die Pferde wirklich noch draußen sind, ja, wann immer möglich. Und bei mir stehen die in Herden zusammen. Also es gibt keine Einzelpferde, die irgendwo einzeln stehen. Das heißt, wir bringen die Pferde raus auf die Weiden, wir bringen sie wieder rein, wir füttern und bei uns ist es sehr saisonbedingt. Also wir sind hier so weit draußen, dass wir jetzt hier im Hochsommer wirklich viele Bremsen haben und in der Regel Anfang Juni umstellen, dass die nachts rausgehen, weil ich darf keine Unterstände bauen. Das heißt, die Pferde sind nachts 12 Stunden draußen. Also wir bringen die abends raus nach dem Füttern, holen sie morgens um 7 wieder rein. Die meisten pennen dann tatsächlich. Dann wird wieder gefüttert. Dann kommen in der Regel die Leute zum Training oder eben der Azubi und ich trainieren oder geben Unterricht, beziehungsweise ich gebe Unterricht. Und machen sonst so was, was alles anfällt. Und dann gibt's wieder füttern und dann fliegen die wieder raus. Und vor Juni ist es halt andersrum. Da stehen sie 8 Stunden tagsüber draußen, bis dann die Bremsenzeit kommt. Und im Winter, ganz klassisch, sind die auch so Schlechtwetterteilen. Also ich nenne es immer Matschkoppel. Das sind quasi die Auffangstücke hier, weil wir haben so einen Auffang Paddock und von da aus gehen Ziehwege auf die Weiden. Und die benutzen wir quasi dann für diese Herden als Winterkoppel, sage ich jetzt mal. Weil seit ich hier bin, ist es tatsächlich so, ich habe es noch nie erlebt, dass der Boden so durchgefriert, dass du sie im Winter rauslassen kannst. Was echt schade ist, wir sind hier am Hang, aber es ist dann echt nicht möglich. Also du wirst deine Wiesen kaputt machen. Also.
Genau, das ist bei uns leider im Winter, sind auch die Weiden zu, außer bei den jungen Herden, die weiter weg vom Hof stehen, wenn die gefroren sind, dürfen die mal raus, aber halt nur, wenn es gefroren ist, weil wir alle brauchen ja die Fläche im Frühjahr, um sie aufs Gras zu stellen, ne? Das ist leider der Haken, aber wir versuchen es auch am Hof selber, nur Pferde in Boxen zu haben, die gearbeitet werden, also wir haben eigentlich keine Zuchtschuten oder Rentner in Boxen, die stehen dann alle in Offenstellen, weil da ist meine Philosophie ganz klar, ein Pferd, was nicht 5-6 Mal die Woche gearbeitet wird, egal ob ausreiten, longieren, reiten, whatever, braucht nicht in der Box stehen. Also im Idealfall sowieso nicht, aber es ist natürlich bei je nach Pferdegröße und Umgebung nicht anders möglich.
Ja, ist so. Und wir haben hier auch, das ist ja ein relativ alter Hof mit einem neuen Stalltrakt mit Halle, den wir dann, sage ich mal, den haben meine Verpächter bezahlt natürlich, aber wir, also meine Mutter hat mir geholfen, den zu konstruieren und dann auch beim Bau zu überwachen und hinzustellen, sodass wir wirtschaftlich arbeiten können. Da sind Paddockboxen dran und wo es geht, haben wir versucht, quasi Boxen, Wände rauszuziehen und kleine Offenställe zu machen.
Also kleine Gruppen.
Genau. Also geht leider nicht. Wir haben einen alten Stallteil, da geht es leider nicht. Da habe ich dann eben in der Regel entweder Berittpferde drinstehen oder Pferde, die eine Verletzung haben oder die kastriert worden sind und kurz mal in die Box müssen oder kranke Pferde oder dann halt Kurspferde oder so. Mhm. Ich habe die auch schon mal dauerhaft belegt gehabt, aber ist klar, dass die natürlich nicht so attraktiv sind. Das ist ganz klar. Also wo es geht, haben wir das hier gemacht. Es geht leider nicht überall. Du musst immer mit dem arbeiten, was du kannst. Wenn es nicht deins ist, musst du auch nochmal Kompromisse schaffen. Ja, das ist der eine Teil, also die ganz normale Pensionspferdehaltung. Und dann bin ich ein ganz klassischer Trainingsbetrieb. Das heißt, du kannst dein Pferd in Beritt bringen. Es ist nur tatsächlich so, ich habe so den Optimalfall. Ich habe alles, was hier steht, oder fast alles, was hier steht, bis auf natürlich die Rentner, die nicht mehr groß trainiert werden, irgendwie im Beritt, im Unterricht oder sonst wie im Training. Ja, das heißt
Zusammenarbeit.
Genau. Ich bin mit meinen Kunden zu Hause schon sehr gut ausgelastet. Und dann natürlich Reitunterricht auf den Pferden, also von den Einstellern hier selber ihre Pferde oder von außerhalb, wenn Leute selber mit dem Pferd zu mir fahren. Und ich gebe natürlich auch Kurse. Ich mache oft so Pattern-Trainings am Wochenende, sowohl Trail-Horsemanship, was gerade so gefragt wird. Und ganz individuell natürlich. Dann habe ich immer wieder Pferde, die Verladeschwierigkeiten haben, die, wo ich sage, okay, so einmal Knallauffall ist nicht so meins, dann ist der ganz seltene Fall, dass ich mal noch rausfahre. Ich fahre eigentlich nur zu, wenn ich Kurs gebe, mal raus. Aber natürlich ein Pferd, das sich nicht verladen lässt, das sich natürlich schwer herbringt. Das gucke ich mir dann in der Regel an, arbeite da. Oder wenn das Pferd anderweitig zu mir herkommen kann, dann wird es hochgebracht und ich mache das dann hier vor Ort. Also mache ganz immer wieder Pferdehängertraining, Trailertraining.
Ja, dann bist du ja auch mittlerweile eine sehr anerkannte Zuchtrichterin. Wir können noch kurz darüber sprechen, wie es dazu kam, bevor wir dann mit dem zweiten Teil anfangen.
Ja, aber wie vorher schon erwähnt, habe ich ja meinen Pferdewirtschaftsmeister 2016 gemacht. Und dann ist immer so eine Zeit lang gut. Und dann bin ich schon wieder auf der Suche, und was könnte ich jetzt machen? Also ich bin so jemand, der muss sich weiterentwickeln, der will mehr wissen. Es muss vorangehen. Ja, das kann man auch als getrieben bezeichnen, aber ich möchte irgendwie, also ich habe dann gesagt, so, jetzt bist du Mitte 30, jetzt kannst du es aber nicht gewesen sein. Und Zucht und Anatomie haben mich schon immer tierisch interessiert.
Du bist gerade weg, hallo.
Dann habe ich gedacht, okay, ja.
So, du warst gerade kurz weg, du musst den letzten Satz wiederholen. Zucht und Anatomie, das letzte, was ich gehört habe.
Ja,
hat mich schon immer interessiert.
Ja, hat mich schon immer interessiert, genau. Und dann war die logische Konsequenz, du machst den Zuchtrichter. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt aber noch keine neue Zuchtrichterausbildung bei der DQAA. Also ich hatte das dann schon mal kundgetan, auch hier und da. Und während ich meinen Pferdewirtschaftsmeister gemacht habe, habe ich viel natürlich mit den Leuten aus Marbach und so zu tun gehabt. Und dann gab es dann jemanden, der hat gesagt, ach, wenn die DQAA das macht, nicht macht, dann kannst du es ja bei uns machen. Aber es kam dann so, dass dann tatsächlich eine neue, ich nenne es mal Zuchtrichterstaffel gestartet wurde bei der DQAA. Und die habe ich dann mitgemacht, absolviert. Und seit 2019 bin ich Zuchtrichter und macht riesig Spaß.
Sehr schön. Das würde ich sagen, ist das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Jetzt haben wir dich alle kennengelernt. Und im zweiten Teil werden wir dann mehr auf deine Trainertätigkeit, aber auch auf deine Zuchtrichtertätigkeit eingehen und was für dich zum Beispiel gute Zuchtpferde bedeuten und wie das alles so aufgestellt ist. Also im zweiten Teil geht es auch viel um die Zucht. Dann erstmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro-Horse-Talk.